Ja, einen schönen guten Morgen. Der gute Sebastian hat leichtfertig mir grünes Licht bis Mitternacht gegeben. Wir wollen apostolisch sein, nicht? Ihr kennt ja alle Apostelgeschichte 20,7, da Paulus die Rede lange Zeit hinzog. Bis Mitternacht fiel Eutychus aus dem Fenster. Und ich pflege aber dann zu sagen, weil wir nicht mehr die apostolische Vollmacht haben, Tote aufzuerwecken, muss ich mich früher einbremsen. Freue mich wieder hier zu sein. Jemand hat mir noch zugeflüstert, wenn möglich nicht zu schnell reden, wenn ich das kann. Also ich will versuchen, langsamer zu reden. Wir haben das Thema Handauflegung jetzt vorgeschlagen und bin darüber zu sprechen gebeten worden. Jetzt prinzipiell gibt es zwei Arten von Handauflegung. Eine verbunden mit kinetischer Energie und andere ohne kinetische Energie. Die erste kann man nachlesen bei Wilhelm Busch. Hier hängt die Hand gefüllt mit Kraft, hier strotzt die Backe voller Saft. Die Kraft infolge von Erregung verwandelt sich in Schwungbewegung. Bewegung, die im schnellen Blitze zur Backe eilt, wird hier zu Hitze. Die Hitze aber durch Entzündung der Nerven brennt als Schmerzempfindung bis in den tiefsten Seelenkern und dieses Gefühl hat keiner gern. Ohrfeige heißt man diese Handlung, der Forscher nennt sie Kraftverwandlung. Also nachzulesen bei Wilhelm Busch, Balduel Belam, der verhinderte Dichter. Das ist eigentlich eine Handauflegung, in der ich eigentlich fast noch mehr therapeutische Möglichkeiten sehe. Die hat schon manch einen wieder zurechtgebracht, ist aber heute verpönt und wird strafrechtlich verfolgt. Wie ja fast alles, was mal vernünftig war, inzwischen bekämpft wird. Wir sind alle noch geohrfeigt worden, hat uns gut getan. Wussten, es gibt Grenzen. Aber wehe, oh, und das wird ja auch aufgenommen, ins Internet gestellt und so weiter. Naja, dann ist mein Fall für den Kadi. Aber jetzt wieder ernst, was uns bewegt, ist natürlich eine andere Sache und vorweg eine Episode. Es hat ein gewisser Dr. Blatter in Schweiz, Langenthal, eine psychosomatische Klinik gegründet. Er war Chirurg, im Ruhestand und er sagte, die meisten Patienten, die ich hatte, kamen aus frommen Kreisen. Und dann haben seine ungläubigen medizinischen Kollegen gesagt, seht ihr, der Glaube macht krank. Und er wollte ihnen helfen. Und er wurde in meiner Gegenwart gefragt, Herr Doktor, was halten Sie von der charismatischen Bewegung? Und da gab er eine merkwürdige Antwort. Er zeigte auf den Aktenordner und sagte, ich habe die Unterlagen gesammelt. Ich kann Ihnen belegen, wie es dem Patienten nach jeder Handauflegung schlechter geht. Er war nicht generell gegen Handauflegung, das wollen wir dann auch gleich erklären. Aber wie ich wieder scherzhaft gesagt habe, in Anlehnung an Eugen Roth und Wilhelm Busch, so kombiniert, als er seine Hände hat aufgelegt, hat sich der Seibel aufgeregt. Er sprach, mein Freund, es wäre Glück, Sie nehmen Ihre Hand zurück. Ich sehe es in der Schrift verboten, schnell aufzulegen, seine Pfoten. Der Mann jedoch erklärte, nein, das sieht er zu den Grund nicht ein. Der Seibel schimpfte fürchterlich, der Mann, der denkt, was kümmert mich. Also ist so eine Kombination und Tatsache ist, im Neuen Testament der einzige Imperativ, den wir haben, also Befehlsform in Verbindung mit Handauflegung, ist eine Warnung. 1. Timotheus 5, 22, die Hände legen niemanden zu schnell auf. Tachys kann man auch übersetzen, plötzlich. Und dann mach dich nicht teilhaftig fremder Sünden, halte dich selber rein. Dazu dann noch später. Und dann erzählt er noch einen Fall, wie eine Frau auf ihn zukam und dann sagt er, liebe Schwester, also dieser Dr. Blatter, Sie sehen aus, als hätte man Ihnen schon mindestens ein Dutzend Mal die Hände aufgelegt. Ja, das stimmt. Und jedes Mal ging es Ihnen dann nachher schlechter. Ja, das stimmt. Sind Ihnen nie Zusammenhänge aufgegangen? Nein, aber jetzt muss ich sagen. Also das ist schon ein dramatisches Thema und wird von fast allen Gläubigen unterschätzt. Sie halten das nicht für möglich. Es ist menschlich nachvollziehbar und da musste manch einer doch sein Lehrgeld bezahlen. Ich möchte anhand von 3. Mose 16 versuchen aufzuzeigen, vom prinzipiell vom Alten Testament, was Handauflegung bedeutete. Da haben wir den großen Versöhnungstag. Und dann wurden ja diese beiden Böcke, der Bock für Gott und der Bock für Azazel, vor den Hohepriester hingestellt. Und dann lesen wir in 3. Mose 16, Vers 20, und wenn er, also der Hohepriester, die Entsühnung des Heiligtums vollbracht hat, der Stiftshütte und des Altars, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen die Missetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben, und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Also der Bock für Gott wurde geschlachtet und hier dieser Bock für Azazel, beide Hände. Und wenn man etwas mit beiden Händen backt, dann identifiziert man sich ja viel mehr, als wenn man nur so oberflächlich. Und die Juden wussten, Handauflegung bedeutet Identifikation. Da wird ein unschuldiges Tier geschlachtet wegen der Sünden von anderen hier des Volkes und sie übertragen. Also wir haben hier diese beiden Böcke, Vers 9, der erste Bock, er soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Und das sind natürlich alles sichtbare Bilder, die dann in unseren Herrn erfüllt wurden. Wir wissen, Hebräer 10, Vers 4, es ist unmöglich, durch das Blut von Böcken und Kälbern Sünden wegzunehmen. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, dann sagt er nicht hier ein Modell für Mitmenschlichkeit, ein religiöses Genie oder jemand, der eine Gesellschaftsveränderung wollte, sondern das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Also das muss unsere Botschaft sein. Es gibt Vergebung der Sünden. Das ist die wichtigste Botschaft überhaupt in der Geschichte der Menschheit. Und die wird leider immer mehr ausgeblendet. Es gibt ja so alle zwei Jahre so ein Treffen in Lemgo. Da treffen sich die russlanddeutschen Prediger und die von den südlichen Baptisten, angeregt durch Paige Patterson, der jetzt, man kann sagen, leider gestürzt wurde. Er war wirklich eine Säule. Und dann sagte ein Pastor, einer von diesen Southern Baptists, es gab im 19. Jahrhundert ein forbidden word, ein verbotenes Wort. Das war das Wort Sex. Im 21. Jahrhundert gibt es auch ein forbidden word, das ist das Wort Sünde. Also brauchen wir dann Jesus nicht mehr als Lamm Gottes, sondern wir haben dann irgendetwas anderes. Sozialrevolutionär, eben instrumentalisiert. Und wie jemand sogar gesagt hat, Jesus würde auch, dass sich Fridays for Future, da womöglich mit Greta Thunberg als Prophetin anschließen. Also man ist fassungslos, was heute alles möglich geworden ist. Absurdistan lässt grüßen. Und wir haben diese beiden Böcke, aber das ist noch nicht das Thema Handauflegung, aber hier ist eine Art Klammer, haben wir in 2. Korinther 5. Den Bock für Gott und den Bock für Azazel, wo ja Paulus hier sagt, warum er seinen Dienst eben mit Hingabe ausführt. Vers 19, da habt ihr den Bock für Gott. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Also der Bock für Gott, Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selber, die göttliche Seite, so sind wir nun Botschaft an Christi statt, lasset euch versöhnen mit Gott. Und jetzt der Bock für Azazel, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, wurde praktisch, so wie die Schlange in der Wüste erhöht wurde, als Verbrecher hingestellt, er hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das zeigt also am besten eigentlich diesen Rollentausch, diese Kraft der Versöhnung. Und er ist zur Sünde gemacht worden, nie existenziell, sondern eben, wie man in der Theologie sagt, forensisch. Nach rechtlichem Maße, die Sünde war nie in ihm. Das ist auch ganz wichtig in unseren Tagen, wo auch Irrlehren auftreten und so weiter, die Norweger, Jesus hat Sünde im Fleisch gehabt, aber nie Sünde gemacht und was weiß ich, was da alles getan wird. Also von diesem Bild her, nochmal 3. Mose 16, es bedeutet die Identifikation. Und da verstehen wir, warum Paulus sagt, nicht so schnell. Überleg dir, mit wem du dich eins machst. Das beste Bild im Sichtbaren ist ja Mann und Frau. Und so wie sich heute ja kaum noch jemand an die göttlichen Ordnungen hält in dieser Sache, so ähnlich auf den Gebiet der Handauflegung. Das darf man hier sagen, ohne gesteinigt zu werden. Wir haben keinen Fall in der Bibel, wo Frauen Hände aufgelegt haben. Es ist ein Argumentum excellentio, aber es sollte doch nachdenklich stimmen. Und wenn man das in gewissen Kreisen sagt, dann geht es an wie Paulus in Apostelgeschichte 22, Vers 22. Wisst ihr, was da geschrieben steht? Sie hörten ihm zu bis zu diesem Wort und dann schrien sie hinweg mit ihm, er darf nicht mehr leben. Da war die Toleranz der Juden vorbei. So, also mit dieser Vorgabe wollen wir uns jetzt das Neue Testament anschauen. Und Tatsache ist, liebe Freunde, wenn ihr auf das Thema Segnung zu sprechen kommt, dann denken fast alle heute an Handauflegung. Und das hat sich so verbreitet, es war Friedrich Aschoff, glaube ich, in den 80er Jahren, da sagte er, als wir mit Lobpreis- und Segnungsgottesdiensten anfingen, 80er Jahren, waren wir Exoten. Heute sind die, die das nicht machen, Exoten. Also das hat sich erstaunlich schnell verbreitet und Handauflegung, Handauflegung zur Zeit und zur Unzeit. Und wo haben wir im Neuen Testament Handauflegung und Segnung verbunden? Das ist ja jetzt hier mehr so ein Lehrthema. Es ist vielleicht nicht so spannend, also Fragen stellen, damit die Leute aufwachen. Wenn eine Frage gestellt wird, gibt es einen Adrenalinschub. Es gibt ja diese drei Phasen des Einnickens, nicht? Also Nistazo, Nickerchen, Hypnosschlaf, Koma, Tiefschlaf. Und um Tiefschlaf zu verhindern, wo haben wir verbunden im Neuen Testament, dass jemand mit Handauflegung gesegnet hat? Das war's. Der Herr, Matthäus 19, Markus 10, der Parallelbericht, er legt ihnen die Hände auf und segnete sie. Und da haben wir auch gleich die beste Definition des Segens, vom Herrn angerührt werden, der ja heute nicht mehr sichtbar ist, dass du sozusagen neu vom Herrn erfasst wirst. Sonst wird das nirgends berichtet. Und jetzt schauen wir uns mal an in Apostelgeschichte die Stellen, wo Hände aufgelegt wurden. Wir haben Handauflegung berichtet in Matthäus 2-mal, in Lukas 3-mal, im Markus-Evangelium 6-mal, wobei mit dabei ist Markus 16, diese Stelle Vers 17, auf Kranke werden sie die Hände legen. Und dieser Markus-Schluss ist ja sehr umstritten. Aus dem Lehren abzuleiten, würde ich nicht anraten. Es sind sich fast alle Bibelausleger einig, dass er nicht von Markus ist. Er taucht auch das erste Mal auf im Martyrium des Bischof Polycarp, also 155 nach Christus, also eine volle Generation nach Markus. Da ist dieser Markus-Bericht, weil die ältesten Handschriften enden mit Vers 8. Und sie fürchteten sich, er verbund Dogar. Das ist ja kein schöner Abschluss für eine frohe Botschaft. Sie fürchteten sich und dann hat man dann verschiedene Endungen angefügt. Eine ganz kurze, eine mittelgroße und eine längere. Und dann hat sich dann dieser mittelgrößere durchgesetzt. Man nimmt an, dass es von dem Kirchenvater Aristion ist. Man merkt deutlich, dass jemand, der so einen Rückblick gibt. Es ist eindeutig nicht markianisch. Die Frage ist, ob es kanonisch ist. Da streiten sich die Geister herum. Also das ist nicht Bibelkritik, sondern Textkritik. Ich bin Anhänger von Elias Schrenk. Alle Bibelkritik ist ein Majestätsverbrechen und schleust einen falschen Geist ein. Und den haben wir ja heute zur Genüge. Und dann haben wir es bei Johannes kein einziges Mal, in Apostelgeschichte 6-mal und in den Briefen 4-mal. Wir haben das erste Mal Handauflegung berichtet in Apostelgeschichte 6, die Einsetzung der Diakone. In den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde wider die hebräischen. darum, dass ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Also die griechischen Juden, das waren nicht Heiden, also nicht Juden, sondern die westlich geprägten. Und die östlich geprägten, die Hebräischen, die galten als die Konservativen. Der erste Heide, also Nichtjude, kommt ja erst in Kapitel 10 zum Glauben. Und da gab es irgendwie gewisse Spannungen. Und da erhob sich ein Murren. Es ist interessant, in den Tagen aber, da der Jünger viele wurden, also das Wort Gottes breitet sich aus und da kommt jetzt ein Gegenangriff von innen. Ein Murren, das ist so typisch menschlich. Und man hatte sie eben übersehen in der Diakonie, in diesem Dienst am Tische. Und jetzt sagen die 12 zu der Menge, es taugt nicht, dass wir das Wort Gottes versäumen und zu Tische dienen. Darum, ihr lieben Brüder, seht euch um nach 7 Männern, die einen guten Ruf haben und voll heiligen Geistes und Weisheit sind, welchen wir bestellen mögen zu diesem Dienst. Wir aber wollen anhalten im Gebet und am Amt des Wortes. Und die Rede gefiel der ganzen Menge wohl. Und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon, Parmenas und Nikolaus, der Judengenossen von Antiochien. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten und legten die Hände auf sie. Steht also auch nichts, dass sie gesegnet haben. Hier ist ein Fall von Einsegnung. Und dann haben wir das Wort im Apostelgeschichte für Erweckung und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger ward sehr groß. Also hier ein Angriff von innen, ein Murren, das nehmen die schon ziemlich schwerwiegend. Wir lesen in 1. Korinther 10, wo Paulus auflistet, warum die zur Zeit Mose im Alten Testament in der Wüste starben. Das sagt er, murret auch nicht. Und da steht das Verb von diesem Wort hier, ein Murren, Gongismus, das Substantiv. Und dort in 1. Korinther 10 steht also das Zeitwort, murret nicht, wie etliche Murren wurden umgebracht durch den Verderber. Das ist schon schwerwiegend zu murren. Und wenn wir das getan haben, auch im Herzen, sollten wir uns tief vor Gott demütigen. Und ihr merkt, es ist eine Gefahr. Und hier haben wir also die Einsetzung der Diakone, Dienst an der Gemeinde. Und das sage ich gleich hier, die mussten eigentlich laut Timotheusbrief und Titusbrief die gleichen Eigenschaften haben wie die Ältesten. Guten Ruf, nicht den Trunk ergeben und. Mit einem Unterschied, die Lehrgabe wird nicht erwähnt bei den Diakonen. Die Ältesten mussten die Gabe des Lehrens haben. Naja, und das kann man also sehr schön illustrieren. Die wussten, was Handauflegung bedeutete. Wir stehen hinter ihnen, wenn ihr diesen nicht gehorcht, sage ich jetzt, dann gehorcht ihr uns nicht. Die haben Autorität und die haben jetzt diesen Dienst zu vollführen. Apostelgeschichte 6, die zweite Stelle, die ist auch ziemlich eindeutig, das ist Apostelgeschichte 8, wo Philippus, einer von den 7 Diakonen in Samarien, predigt. Und es geschahen Zeichen und Wunder, es bekehren sich viele, aber der Geist Gottes kommt nicht. Und hier geht das Evangelium das erste Mal in eine nicht rein genuine jüdische Gemeinschaft. Hier ist sozusagen eine neue Weichenstellung. Die Samariter, ein Mischvolk. Und Juden und Samariter, die haben sich so ähnlich gehasst, eigentlich noch mehr. Als Beispiel wäre heute Palästinenser und Juden. Laut Johannes 4, Vers 9, Juden und Samariter haben keine Gemeinschaft. Und da setzt Gott noch ein besonderes Zeichen. Johannes 4, Vers 9, habe ich das richtig zitiert? Denn Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Und wäre der Geist Gottes gekommen durch die Predigt des Philippus allein, dann hätten die ihre, ja, man könnte sagen, ethnischen Voreingenommenheiten mit reingenommen. Das ist mehr verbreitet, als ihr denkt. Ich war kurz nach der Wende, wann war es, 93 oder was, in Lettland. Und da gibt es die russischen Baptisten und da gibt es die lettischen Baptisten. Und die gehen nicht zusammen. Die lettischen Baptisten, die fühlen sich über die russischen erhaben. Die sind ungepflegt und so weiter, die haben so einen besonderen Geruch und. Und da musste ich feststellen, also die haben nicht Gemeinschaft. Und das sind ja nie so große Unterschiede wie eben zum Beispiel rassische in Amerika zwischen Schwarzen und Weißen. Und eigentlich sollte das nicht so sein. Das kann man natürlich leicht sagen, aber die Praxis sieht oft anders aus bis dahin, dass es eben schon Spannungen gibt in den eigenen Kreisen, in Familien und, und. Aber dann hätten die sozusagen ihre ethnischen Vorurteile, weil die sich ja so gehasst haben, mit hineingenommen, wir brauchen nicht die jüdische Bevormundung, wir bilden jetzt eine rein samaritische Gemeinde ohne Juden. Und die Gefahr ist in Indien mit dem Kastenwesen, dass man dann Gemeinden gründet, wo eben nur Dalits sind und nur Brahmanen und so weiter. Also die Brahmanen die höchsten, die Dalits, die Parias, die tiefste Kaste. Und da hat Bhakt Singh, wer kennt den Namen Bhakt Singh? Darauf bestanden, er hat gesagt, wenn ihr nicht, ihr bekehrten Brahmanen, bereit seid mit den bekehrten Dalits, Abendmahlsgemeinschaft zu haben, schließen wir euch auch aus. Da war er ganz massiv. Während dann andere gesagt haben, damit wir die Leute besser erreichen, machen wir eben jetzt so verschiedene seeker-friendly Gemeindestrukturen, hier eben nur die bekehrten Dalits und hier die bekehrten Höheren und so weiter. Und da kam der Heilige Geist nicht und da lesen wir in Vers 14. Die Apostel hörten zu Jerusalem, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hat. Es sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Also diese Bibelstelle widerlegt auch das Papsttum. Wieso? Habt ihr darüber mal nachgedacht? Ich bin selber auch nicht drauf gekommen. Aber als jemand, der in Wien zum Glauben kam, also zum Glauben kam ich eigentlich in Belgien, aber in Wien dann eben noch war, in der Baptistengemeinde, musste man sich ja mit dem Katholizismus auseinandersetzen. Schaut, Johannes 13, 16. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Apostel größer als der, der ihn gesandt hat. Also der Apostel ist nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn mich jetzt der Apostel aussendet, von dieser Stelle her, wer ist größer? Er oder ich? Der Apostel. Und jetzt schaut, hier steht, weil für die Katholiken ist ja Petrus der Schlüsselbischof und der Bischoffürst und der Erste. Und da lesen wir in Vers 14, die Apostel hörten Jerusalem, das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Das heißt, der Petrus war sozusagen dann unter ihnen. Denn er war noch auf keinen gefallen. Ja, die kamen hinab, beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesu. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Das ist ein Schlüsselvers der Charismatiker und der Pfingstler und damit das Wesen der Verfügbarkeit über Gott. Und mir erzählte ein Missionar aus Namibia, Pastor einer Krishona-Gemeinde dort, noch ein wirklich guter Mann der alten Schule, jetzt ist er, ja. Und er hörte Bonke predigen, ich glaube in Johannesburg oder was Kapstadt. Und er kann ja auch gut predigen. Da war er irgendwie fragend, Herr, was ist von diesem Mann zu halten? Und dann sagte er, ich hatte mein Gebet noch nicht richtig vollendet oder gerade abgeschlossen, rief Bonke dreimal ins Mikrofon, I release the Holy Ghost. I release the Holy Ghost. Also ich setze den Heiligen Geist frei. Ja, der Heilige Geist ist Gott. Kannst du Gott freisetzen? Kannst du über Gott verfügen? Ist das Wesen der Magie? Und wir leben in einem zutiefst magischen Zeitalter. Und da wird man erinnert an ein Zitat von einem Bibellehrer, der sagte, der Heilige Geist ist die herrlichste Gabe an die Gemeinde, wenn sie gehorcht. Und die gefährlichste, wenn sie sucht, ihn zu manipulieren. Gott gibt den Geist denen, die ihm gehorchen. Na, da könnte man noch manches Beispiel erzählen. Aber wann ist spätestens, du sagst es Mitternacht. Mitternacht zog näher schon, in stiller Ruhe lag Iserlohn. Und das war natürlich ein einmaliger Sonderfall, ein besonderes Beispiel der Identifikation. Und wie mir ein begnadeter Biblehrer sagte, das war sehr demütigend für beide Seiten, dass wir Juden, die wir euch Samariter verachtet haben, und wir Samariter, die wir euch Juden gehasst haben, wir machen uns jetzt sichtbar eins. Es ist also so ähnlich, das wird auch manchmal in Israel so gezeigt, wenn sich arabische Christen und messianische Juden, also Juden, die an Jesus glauben, treffen und dann merken die anderen, die haben sich lieb, die sind wirklich verbunden. Sie machen manchmal auch so eine bewusste Demonstration ihrer Einheit und das predigt mehr als viele Worte. Wenn Sie sehen, hier ein abgrundtiefer Hass wurde überbrückt. Und wenn man dann auch mitkriegt, wie manchmal Moslems, die die Christen verfolgt haben, dann eben zum Glauben kamen und total verändert wurden, da merkt man mehr denn je einen lebendigen Gott und versteht man Paulus, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Also soweit Apostelgeschichte 8. Dann haben wir Apostelgeschichte 9. Denn Paulus werden die Hände aufgelegt von Ananias. Gott spricht zu ihm und Ananias, gehe hin und Herr, ich habe gehört, was dieser Mann, Apostelgeschichte 9, Vers 13, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Naja, und dann erklärt ihm Gott, der immer ein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen tragen soll vor Volk und Heiden, vor Könige und vor das Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Das muss man heute nicht unbedingt hier, aber doch erwähnen, weil wir haben das Wohlstandsevangelium. Populärste Verkündigerin ist Joyce Meyer und wörtlich, wir haben ein bluterkauftes Recht, unser Leben zu genießen. Und jetzt ist es so, die sagt jetzt nicht nur Falsches, sie sagt auch ganz offen, wie sie sexuell missbraucht wurde und da ist sie doch auch viel zur Hilfe geworden. Dadurch, dass wir die Ordnungen Gottes aufgelöst haben, die Ehe immer mehr und so weiter. Der sexuelle Missbrauch ist in Patchwork-Familien 7-mal größer als in normalen Familien. Aus Einzelheiten, aus Zeitgründen und können wir uns ja auch denken. Und das wird oft mit dem Mantel des Schweigens überkleistert und hat verheerende Auswirkungen. Die erste Frage, wenn ich von irgendjemandem höre, er hat Magersucht, ist, bist du sexuell missbraucht worden? Und da war die Antwort bis jetzt immer ja. Damit sage ich nicht, dass das immer der Fall ist. Es ist multikausal, aber das ist ein Hauptkennzeichen. Und da ist er jetzt komme ich in Schwung. Bastel, also doch, Mitternacht zog näher schon. Da haben wir diesen Mega-Bestseller, die Hütte von diesem Paul Young. Und der ist in Singapur als Kind von Missionaren, von dem Hausvater dort zum Entsetzen der verantwortlichen Leiter und Missionare sexuell missbraucht worden. Und jetzt eigentlich therapiert er sich mit diesem Buch Die Hütte, das zutiefst blasphemisch ist. Und er hat ja ein neues Buch geschrieben, Lies We Believe About God, also Lügen, die wir über Gott glauben. Da sagt er wörtlich, it's a lie to tell people that tell them that they shall get saved. Es ist eine Lüge, den Leuten zu sagen, dass sie gerettet werden sollen. Der Geist Gottes ist in allen Menschen. Und er hat dann bei dem Geistheilerkongress von Allegre organisiert in Hamburg all die Geistheile für Kinder Gottes erklärt. Er hat den Gott der Evangelikalen zu einem Monstrum erklärt, wörtlich ist ein Monstrum. Er hat in einer Talkshow in Amerika ganz offen bewusst den stellvertretenden Sühnetod Jesu abgelehnt. Ja, und dieser Mann 22 Millionen Mal verkauft und die Verfilmung dieses Buches, Die Hütte, das wurde als Bonus angeboten von der Pro und ich glaube auch vom ERF für Leute, die sich eben für ihre Sache einsetzen, so ein Geschenk. Ein christliches, und er wurde dann in einem Schweizer Interview von den Frommen als gesegneter Mann dargestellt, weil er ja so viele Bücher verkauft hat. Ergebnis von sexuellem Missbrauch. Wirkt sich verheerend aus. Verheerend. Und Dave Hunt, wer kennt den Namen Dave Hunt? Autor von Verführung der Christenheit. Er ist jetzt beim Herrn und hat seinen, wie ich meine, wohlverdienten großen Lohn und er sagte, das Gehirn, das die meisten Menschen abgrundgestürzt hat, heißt Sigmund Freud. Es war ein Wiener, so wie ich, also kein Ruhmesblatt. Und dann hat er diesen Schwachsinn von der Ödipus-Theorie entwickelt, dass das Kind Sehnsucht hat, der Junge nach sexueller Vereinigung mit der Mutter und umgekehrt Vater-Tochter. Und der Grund ist, ihm hat seine Schwester gestanden, dass ihr Vater sie sexuell missbraucht hat. Und das hat er nicht geglaubt und deswegen hat er diesen Schwachsinn der Ödipus-Theorie erfunden, die Tausende zerstört hat. Also ich habe das ein bisschen verfolgt. Das wirkt sich verheerend aus. Und da gibt es nur ein Mittel, das Blut Jesu reinigt von aller Sünde. Aber dadurch, dass man es bekennt und dadurch, dass Joyce Meyer das so offen bekannt hat, hat sie dadurch vielen auch geholfen. Das wollen wir auch sagen. Aber wir haben ein bluterkauftes Recht, das Leben zu genießen. Ja, sag das mal den Leuten in muslimischen Ländern. Die Missionare versprechen ihnen zwei Dinge, Vergebung und Verfolgung. Und in meiner Bibel steht in Philipper 1,29, euch ist Gnade gegeben, nicht an einen Jesus zu glauben, sondern auch um seines Namens willen zu leiden. Und das müssen wir am besten aus der Bibel rausschmeißen. Wir haben ja das Wohlstandsevangelium. So, jetzt sind wir ja immer noch zum Beginn des Anfangs der Einleitung, in der ersten Phase. Also das war die dritte Handauflegung. Die vierte, die wollen wir jetzt auch noch betrachten. Apostelgeschichte 13, die Aussendung der Missionare. Also wir haben Handauflegung nicht zum Segnen, sondern als Einsegnung. Die Diakone, Apostelgeschichte 6, also wenn ihr jetzt Diakone hier einsetzt und dann eben offizieller Gottesdienst und die Ältesten und so weiter Hände auflegen, kann man wirklich biblisch so stehen lassen. Schaut, in Indien ist ja ein Land, wo durch den Guruismus sie so geprägt sind, du musst angerührt werden. Mir haben Frauen Geld, Rupien angeboten, haben mir so in Öl, in so Plastikbehälter hingelegt oder ich soll ihnen doch die Hände auflegen, ich soll mit ihnen beten. Sie wollen angerührt werden und dann meinen sie eben einen besonderen Segen zu empfangen von ihrem hinduistischen Hintergrund. Und hätte ich das gefördert mit meinen Taschentüchern und so weiter, dann hätten wir sofort eine alexandrinische Erweckung gehabt. Jetzt mache ich noch eine Klammer auf. Noch eine Episode. Ich war ja bei der evangelischen Gesellschaft als Evangelist angestellt, ist auch verbunden mit der Neukirchner Mission und da war ein Missionar, feiner Mann in Tansania und da hat er den Bischof dort eingeladen und dann fragte ich den Bischof Pango, was er denn von Reinhard Bonnke hält. Und dann sagte er, naja, da hat er gepredigt und dann sagte er, von der Kanzel eben, und das sind ja tausende Leute, und gerade die Afrikaner mit Animismus, die erwarten natürlich irgendwas so Spürbares, hat ihnen gesagt, also sie sollen jetzt das Taschentuch rausholen und das Taschentuch auf die kranke Stelle legen. Und also wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich mir da dieses Acryltüchlein da hier herlegen müssen, damit die Haare wieder nachwachsen. Mehr Probleme habe ich derzeit nicht. Wie meine Frau meinte, ja, deine Probleme möchte ich haben. Und wie mal in unserer Tageszeitung stand, Haarausfall ist schmerzhaft für das Ego. Aber es meinte mal jemand, wenn alles so gut ausgeht in deinem Leben mit deinen Haaren, kannst du auch zufrieden sein. Also Randbemerkung. Ja, und er betet dann darum, dass eben dann Heilung eintritt. Jetzt wieder ernst, das war jetzt tatsächlich so. Und da habe ich meine Ohren gespitzt. Wie kommentiert der Bischof das? Und dann sagt er so ganz trocken, we call this witchcraft. Also wir nennen das Hexerei. Dachte ich mir, der Mann spricht ein großes Wort gelassen aus. Ich gab ihm dann die englische Version von meinem Buch, Sanfte Verführung der Gemeinde. Da haben wir diese Thematik auch noch am meisten behandelt, von den Büchern, die derzeit zur Verfügung sind. Und die englische Version, und darauf hat er mich eingeladen, nach Tansania da seine Pastoren zu schulen. Also das ist biblisch, naja, und jetzt in Indien ist Vollmacht Lautstärke. Also jemand, der normal redet, hat keine Vollmacht. Du musst so brüllen, dass du am besten so da sitzt, Europax verteilen. Und würde ich dann sagen laut, und ihr seht, wir brauchen Vollmacht, uns fehlt doch etwas. Wer möchte eine zweite Erfahrung? Und ich könne den Herrn um Kraft bitten und ich lege euch die Hände auf. Ja, dann strömen die nach vorne und die Gemeinde wäre zerrissen. Und dann sage ich denen, es wäre aus einer dreifachen Perspektive her falsch. Wenn ich sowas zum Beispiel hier machte. Erstens, ich kenne euch kaum, jedenfalls einige. Also zurück in Indien, ich kenne euch so gut wie gar nicht und Paulus sagt ja niemanden zu bald. Zweitens, Handauflegung ist biblisch von der Ältestenschaft der innerhalb der Gemeinde und ich bin kein Ältester, Evangelist. Die Gemeinde, der ich Ältester werde, wäre sehr traurig dran, weil ich bin fast nie da, wenn die sich treffen. Immer woanders oder meistens woanders Dienste. Und drittens, ich gehöre nicht zu eurer Gemeinde. Also, so wie im sichtbaren Mann-Frau, Ordnungen einhalten, die aber heute eingeebnet werden. hier Aussendung von Missionaren, das erste Mal, und Erstanfänger hätte Gott sowieso sichtbar begleitet. Eindrücklichstes Beispiel Ananias und Sapphira, die erste bewusste Sünde in diesem neuen Heilsabschnitt der Gemeinde, da fallen die tot um. Waren Ananias und Sapphira gläubig? Ja. Petrus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Das kann ich ja nicht den Ungläubigen sagen. Und dann trotzdem fragt er, warum hat der Teufel dein Herz erfüllt? Und da steht das gleiche Wort für erfüllt, plero, wie Epheser 5, 18, seid erfüllt mit dem Geist. Und wenn man nicht begreift, dass obwohl man Kind Gottes ist, gleichzeitig auch von anderen Geistern inspiriert, geleitet, geführt, getragen werden kann, dann versteht man nicht, was sich heute abspielt. Weil es ist ja unmöglich, allen Anhängern von Hillsong oder ICF die Gotteskindschaft abzustreiten. Das steht uns nicht zu. Aber dass hier ein anderer Geist am Wirken ist, also das muss man leider doch sagen. So sehr es da auch natürlich Schattierungen gibt. Also jetzt Apostelgeschichte 13, erst einmal Missionare ausgesandt und Paulus und Barnabas. Hier werden sie ja noch zuerst genannt, der Barnabas und Saulus legten die Hände auf und jetzt hier Einsegnung als Missionar. Apostelgeschichte 6, Einsegnung als Diakon, hier Einsegnung als Missionar. Und damit wurde sichtbar gezeigt, wir stehen hinter euch, wir beten für euch, wir sind eine geistliche Einheit, die soll ja geistlich dargestellt werden, aber in diesen besonderen Fällen auch noch sichtbar. Dann haben wir es das fünfte Mal, Apostelgeschichte 19, das ist die Lieblingsstelle der Charismatiker, wo Paulus diese Jünger trifft in der Nähe von Ephesus und fragt, habt ihr den Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Und diese Frage widerlegt sie eigentlich. Da steht nämlich, der Grieche hat ja so eine genaue Grammatik, elabete pistosantes, also pistosantes Partizip aorist von pistoia, das heißt wörtlich, habt ihr den Geist bekommen in dem Moment, als ihr gläubig wurdet? Das war das Normale und hier war eine Ausnahme, hier waren Jünger des Johannes. Und jetzt müssen wir unterscheiden zwischen Mitteilung und Lehre. Die Bekehrung des Paulus wird uns mitgeteilt, aber da steht jetzt nicht, und so hat es in Hinkunft zu gestehen, du musst zu Boden gehen, du musst blind sein und, und. Und ich könnte das anwenden, wenn es heute noch Leute gibt, die durch Johannes den Täufer das Evangelium gehört haben. Müssten nur sehr langlebige Individuen sein. Versteht, das ist der Unterschied zwischen Mitteilung und Lehre, zwischen Geschichte und dem, was dann gelehrt wird. Und Paulus sagt uns dann in Epheserbrief, und das ist ja der tiefste Einblick in das Geheimnis der Gemeinde, in Kapitel 1, Vers 13, als ihr gläubig wurde, da steht dieses wiederum, pistosantes ephragistemen, seid ihr versiegelt worden. Und das ist aoris passiv abgeschlossen. Hier also noch eine besondere Zeichenhandlung, weil das war die schärfste Auseinandersetzung damals. Wie weit können wir Mose und Altes Testament und Neues Testament vermischen? Und da waren die schwersten Kämpfe und ihr wisst, ihr müsst euch beschneiden lassen und sie hatten heftigen Streit und so weiter. Und da hat Gott noch ein sichtbares Zeichen gesetzt, so wie als die Leute im Hause des Cornelius in Zungen redeten, also ich würde sagen aramäisch gesprochen haben, und sie hörten sie ja in ihrer Sprache dann die Juden Gott hochpreisen, dann war die Sache geklärt, tatsächlich der Heilige Geist wird auch nicht Juden gegeben. Das konnten die sich früher gar nicht vorstellen. War ja spärlich gegeben, man musste zur Beschneidung gehören und da auch nur wenigen König, Priester und Propheten und jetzt Titus 3, Vers 5, reichlich gegeben. Naja, und die letzte Stelle ist Apostelgeschichte 28, da haben wir die Heilung des Vaters des Publius von sozusagen der Oberste der Insel Malta, Vers 7. In dieser Gegend aber hatte der Oberste der Insel mit Namen Publius ein Landgut und der hatte eben die Ruhe und Paulus heilt ihn. Also hier, was wir öfters berichtet haben, weil gerade auch in schwärmerischen Kreisen bei so Seelsorgen und Exorzismen Hände aufgelegt werden, die Jünger haben nie Leute mit irgendwelchen dämonischen Verflechtungen Hände aufgelegt. Sie haben Kranken die Hände aufgelegt. Nie irgendwelchen dämonisierten Menschen. Der Herr auch nicht eine Ausnahme. Lukas 13, die Frau mit dem wörtlich Pneuma Asteneias, also einen Geist der Schwachheit, der Krankheit, die so 18 Jahre gebeugt war, errichtete sie auf, legte die Hände auf. Nun gut, der Herr kann das machen. Der Herr hat ja auch die Aussätzigen angerührt, was ja ausdrücklich verboten war. Und dann haben wir also in den Briefen viermal das Wort Handauflegung. Und die eine Stelle hat uns Pastel schon erwähnt, Hebräer 6. Es gehört zu den Grundlehren des Neuen Testaments. Und die Grundlehren sagt die Bibel ja immer mehrmals. Den Glauben an Gott, das ewige Gericht, Buße und Abtun der toten Werke. Es steht nicht nur einmal in der Bibel, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du gerettet. Da gibt's ja Leute, das mache ich auch noch eine Klammer auf, die sagen, ja, du kannst nichts tun. Das sind so mehr die Calvinisten, Reformierten, und du kannst selber nichts tun, und das ist alles Merkerei, und das muss alles nur Gott machen. Ja, und als der Kerkermeister zu Philippi da in das Gefängnis einspringt und dann fragt, liebe Männer, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagen die nicht, du kannst nichts tun. Oder? Glaube an den Herrn Jesus. Das nimmt dir Gott nicht ab. Also man kann diese Sache, so wahr das ist, dass wir tot sind, in Sünde übertreten, kann man auch übertreiben. Und du bist nach wie vor Gott als in dem Sinne wirklich Person respektiert mit einer freien Entscheidung. Und die Grundlehren sagt also die Bibel mehrmals, und wenn Handauflegung und Segnung wirklich sozusagen parallel gingen, man mit Handauflegung segnen kann, dann müsste wenigstens einmal stehen, segnet mit Handauflegung. Das steht nirgends. Und dort, wo der Imperativ ist, zu segnen, Matthäus 5, 44, Römer 12, 14, 1. Petrus 3, 9, da heißt es, bitte für die Erfolgen, segnet die euch fluchen. Also die Urgemeinde hat den Paulus nicht, der sie verfolgt hat, vor den Toren Damaskus abgefangen und ihn in Gruppen die Hände aufgelegt. Er hat wahrscheinlich Tag und Nacht für den gebetet. So wirst du zum Segen. Das sind alles Abkürzungen, Schnellmethoden. Passt genau in unsere Zeit von Instant Coffee und Instant Spirituality und Rucki-Zucki und hier Segen und so weiter. Oder wie es Leo Bicker, der Chefälteste der größten Gemeinde der Schweiz, ICF Zürich, bei der Evangelistenkonferenz 2002 gemacht hat, damit der Geist Gottes über die verdorrten Gebeine der Evangelisten käme. Er hat die fröhlich mit Hesekiel 37 verglichen, mag er zum Teil recht haben, hat er dreimal ins Mikrofon geblasen. Das sind die Leute mit den schnellstwachsenden Gemeinden heute. Ich schließe ab mit Folgendem, um das nochmal zu illustrieren. Das war in Elbingerode, Diakonissenheim, zur Zeit von Onkel Erich, also vor der Wende. Ihr wisst ja nicht, morgens kein Kaffee, abends kein Bier. Genosse Erich, wir danken dir, hat jemand mal gesprägt. Wo war es, in Chemnitz oder irgendwo. Und da hatte ich mit einer Diakonisse ein Gespräch und wirklich eine feine, liebe Schwester. Und ich will das zeigen, dass wir nicht richten sollen, weil die meinen es von Herzen gut, sind oft eifriger als wir selber, aber wir müssen doch prüfen. Und ich werde nicht vergessen, wie mein geistlicher Vater George Werber sagte, geistliche Christen sind mehr gefährdet als fleischliche. Und da kamen wir ins Gespräch und da erzählte sie mir, wie da immer eine junge Frau zu ihr kam und jedes Mal dieselben Sünden bekannte von Unreinheit und so weiter. Und dann hat sie ihr spontan die Hände aufgelegt. Und ich sagte, liebe Schwester, wir haben nirgends in der Bibel berichtet, dass Frauen Hände aufgelegt haben. Und der Grund ist noch folgender, Hebräer 7, Vers 7. Es ist ohne Widerrede so, dass das Geringere vom Höheren gesegnet wird. Laut Philippa 2 sollte ja unsere Einstellung das Gegenteil sein. In Demut achte einer der anderen höher als sich selber. Und ihr braucht es ja nicht betonen, die Frau ist dem Mann untergeordnet. Und von daher ist es ja völlig einleuchtend, warum Frauen nicht Hände auflegen können. Wenn sie auf Männern Hände auflegen, stellen sie sich über den Mann und das zerstört die ganze Schöpfungsordnung, wie es ja vor unseren Augen läuft und in Form der Gender-Ideologie ihren Höhepunkt erreicht hat. Weil so verrückt die Leute waren, ich sage, die Gender ist schlimmer als die Nazis und die Kommunisten zusammen, denn so schlimm die waren, die wussten noch, dass Mann und Frau gibt. Wissen wir, weiß man heute nicht. Also Grüße aus dem Irrenhaus. Und dann hat diese Diakonisse ihr spontan die Hände aufgelegt. Und von da ab war die frei. Und seit der Zeit hatte die Diakonisse all die unreinen Gedanken. Und schaut, da lese ich euch vor, Elias Schrenk, Bahnbrecher der Evangelisation auf deutschem Boden, der Mann, der mit dem Zelt anfing, die vielleicht begnadetste Stimme, die die deutschsprachige Welt hatte. Er war erst auch angetan von der Pfingstbewegung, aber dann merkte er, wie da Lügen auftauchten. Er hat dann sogar gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, wörtliches Zitat, eine Bewegung zu reinigen, die so viele Lügen verbreitet hat. Und dann hat er einen Vortrag gehalten 1910 bei der Gnadauer Pfingstkonferenz. Und dann schrieb er, besser gesagt, sagte er, mehr als je brauchen wir heute eine keusche Stellung in der ganzen Schriftwahrheit. Sie bewahrt uns vor sensationellem, vor gefährlichen, gewagten Streben nach Geistesausrüstung. Da sind wir alle gefährdet. Wir sind gefallene Schöpfe. Und angenommen, ich müsste heute vor Tausenden sprechen, da hätte ich dann auch weiche Knie und so weiter. Und was macht der Weltmensch? Er hat ja nicht den lebendigen Gott, den er seine Not bringen kann. Ja, dann greift er zur Pille, zur Tablette, zum Alkohol. Es ist ein Brauch von alters her, wer Sorgen hat, hat auch Likör, Willy Busch. Und dann werden sie immer mehr abhängig und dann liest man eine Karriere und auf einmal sind sie in der Reha und müssen therapiert werden von allen möglichen Süchten. Das sind ganz arme Geschöpfe. Die Selbstmordrate der VIPs, also die da obersten, denen wir zujubeln, ist viermal höher als die des Normalmenschen. Ich möchte kein VIP sein. Also wir hätten gerne spektakuläre Dinge. Sie wirkt jene geistliche Keuschheit, diese wahre Einstellung, die sich fürchtet vor kalifornischer, norwegischer, englischer und holländischer Handauflegung. Jetzt kommt's. Ich kannte verschiedene Menschen, die durch Handauflegung bleibend unter böse Geister kamen. Elias Schrenk. Ich schließe ab, nochmals zurück zu dem Dr. Blatter, der da sagte, ich kann ihn belegen, wie es dem Patienten nach jeder Handauflegung schlechter geht. Und was ist jetzt die Hilfe? Er sagte ja, 90% meiner Patienten kamen aus frommen Kreisen. Und dann hat er mehrere Punkte und habe ich mir drei gemerkt. Erstens, er fragt sie, Römer 12, gebet eure Leiber zum lebendigen Opfer. Sie müssen Gott gehorchen. Ohne Gehorsam gibt es keine Befreiung. Haben wir genug Beispiele, wo Leute frei wurden, dann von Herrn wieder weggegangen sind und dann kamen Angriffe und die psychischen und anderen Probleme noch schlimmer als zuvor. Manchmal. Ja. Zweites war Psalm 139, Vers 15. Wunderbar bin ich gemacht, das erkennt meine Seele. Der Neurotiker neigt mit Gott zu hadern. Wollen Sie Gott danken, dass Sie wirklich in dem Sinne einmalig geschaffen sind. Und jetzt das Entscheidende. Dann hat ihnen auferlegt, was ja heute immer schwieriger wird, also erstens, sie sollen täglich einen Abschnitt in der Bibel lesen und sie sollen sich den Abschnitt, der sie am meisten anspricht, herausnehmen, auf einen Zettel schreiben, das seht ihr, das ist noch eine Jahrzehnte zurück, heute haben die ihr Smartphone und die digitale Demenz. Wir haben jetzt ein passives Analphabetentum in unseren frommen Kreisen. Sie können durch diese Überflutung immer weniger wirklich auch tiefer eindringen und sollen sich also den Vers, der sie am meisten anspricht, aufschreiben, in den Tag hineinnehmen. Ich weiß noch, als ich in England war und da Englisch lernte, ich arbeitete in einer Molkerei und wenn da die Waschmaschine, der Washer hieß, der stehen blieb, nahm ich einen Zettel raus und habe die Vokabeln wiederholt, die ich mir da aufgeschrieben hatte. Und so ähnlich, also seinen Verstand nicht leer machen, über Gottes Wort nachdenken, auswendig lernen, was einen besonders angesprochen hat. Und dann sagte er, da vergingen keine 3 bis 6 Wochen, da kamen die meisten meiner Patienten und sagten, mein Problem ist weg. Und deswegen hat er seine Klinik unter Psalm 107, Vers 20 gestellt, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und ich empfehle solchen, die geistliche Anfechtungen haben, lest die Psalme. Die Psalme sind die Gebetsschule. Ich lese täglich einen Psalm. Heute war Psalm 44, morgen Psalm 45. Psalm 119, den teile ich mir auf. Aber die anderen. Und 2/3 der Psalme sind Hilferufe. Warum? Gott hat sich etwas gedacht, als er uns diese Gebetsschule gegeben hat. Die Feinde sind heute nicht mehr sichtbar, sondern geistlich. Und dann darf man immer wieder erleben, wie dann Menschen geistlich zunehmen, geistlich wachsen. Denn als David auf der Harfe spielte, wich der böse Geist von Saul. Und die Lieder Davids sind die Psalme. Es geht oft vielleicht nicht über Nacht. Also à la Asterix und Obelix, wie ich es nenne, ja, dass ich da Zaubertrank und vorher sehe ich aus wie Mahatma Gandhi nach einer KZ-Behandlung und dann stehe ich da wie Charles Atlas oder Arnold Doppelstecker. Und das ist Wachstum. Das geht oft so allmählich. Und das allerletzte, ein messianischer Jude, der hat uns gesagt, wollt ihr die Stimme Gottes vernehmen? weil wir haben so wie ein Steppenbrand hörendes Gebet. Dringt jetzt überall ein, da ist dieses auch mega Bestseller, ich bin bei dir, ich bleibe bei dir von Sarah Young, die da immer einen Jesus hört, in erster Person sprechen und der sagt nie eine Bibelstelle, die fügt sie dann an. Und das hätten die Reformatoren restlos abgeschmettert. Eine Ich-Form Jesu, undenkbar, sola scriptura, Schrift allein. Also man will die Worte Gottes hören, jetzt kommt ein neues Buch in SCM von einer gewissen Nancy Dehler, ich sehe dich, da erklärt uns Gott. Eigentlich sinngemäß sagt er, es war mein Wort eigentlich 2000 Jahre lang schwer zu verstehen im Neuen Testament, aber jetzt wird es leichter von mir erklärt. Da redet auch dieser Gott angeblich in erster Person. Also die Stimme Gottes hören breitet sich aus. Und dann sagte dieser messianische Jude, wollt ihr die Stimme Gottes hören? Schlag die Bibel auf, lies sie dir laut vor, deutlicher kannst du die Stimme Gottes nicht vernehmen. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, das wollen wir, dass wir dein Wort hören dürfen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, schenk du der Gnade, dank dir auch für diese Geschwister und gib, dass wir dein Wort festhalten, denn es steht geschrieben, weil du bewahrt hast das Wort von meiner Geduld, will auch ich dich bewahren. Gib uns diese tiefe Ehrfurcht und wir danken dir nochmals für den Schatz deines Wortes. Amen.